Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Rhein-Neckar-Löwen wurden vor einer Woche relativ souverän Pokalsieger in Hamburg, aber jetzt in der Liga, das Double vor Augen, scheint es dann doch für sie nochmal etwas schwieriger zu werden, denn am Wochenende, da gab es einen Patzer, gut, gegen den Tabellendritten Füchse Berlin, da kann man verlieren mit 23-29, dann vielleicht auch mal recht hoch, aber bedeutet das jetzt, dass die Rhein-Neckar-Löwen vielleicht das sicher geglaubte Double doch noch aus der Hand geben? Wir fragen mal nach bei unserem Handball-Experten Sebastian Mühlenhof, der hat das Spiel gegen die Füchse nämlich verfolgt. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, 23-29, die Tabellenführung haben die Löwen noch, aber die Füchse haben sie doch schon mal ordentlich geärgert. Woran lag es im Spiel?
Ja, man muss einfach sagen, dass die Löwen nicht ihre Topleistung abgerufen haben in dem ganzen Spiel. Also das war wirklich, gerade im Angriff war das wirklich sehr, sehr schwach. Zum Beispiel, wenn man sich die Wurfquoten anschaut von Andi Schmid und Kim Ekdal-Durie, zwei ja auch wichtige Konstanten im Angriff und auch in der Abwehr, haben beide 2 von 7 geworfen. Und das spricht schon damit für, dass sie wirklich keinen guten Tag hatten, aber dagegenüber in der Abwehr natürlich sehr, sehr stark stand von den Füchsen und sie hatten einen überragenden Torhüter drin. Silvio Heinefetter hat 20 Paraden, Quote von 47%, und der hat wirklich reihenweise die Löwen frustriert. Tor um Tor hat er verhindern können. Das war wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Und dann haben aber auch die Rhein-Neckar-Löwen in der Abwehr auch nicht 100% agieren können, haben dort nicht die Lücken schließen können, waren dort nicht kompakt genug und haben so zum Beispiel ja dem jungen Kreisläufer auf Seiten der Füchse Berliner, haben sie mit Johann Koch 6 Tore zugelassen. Hans Lindberg hatte auch 9 Tore am Ende, davon waren 5 7-Meter. Also auch dort war er sehr, sehr sicher, wobei es dann auch bei einem 7-Meter die Diskussion gab, ob er nicht hätte rote Karte sehen müssen, nachdem er den Kopf getroffen hatte von Andreas Palika, kann man da über eine rote Karte auf jeden Fall nachdenken, weil wenn der Körperachse sich nicht bewegt, ist dort die rote Karte angebracht, wenn man ins Gesicht trifft. Ich bin mir aber etwas nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe den Kopf etwas zur Seite bewegen gesehen, deswegen war die Entscheidung aus meiner Perspektive okay, aber man hätte trotzdem sich nicht wundern dürfen, wenn Johannes Lindberg dort rote Karte sieht. Aber insgesamt haben die Füchse überlebt, dass die ganze Spielzeit die bessere Mannschaft gewesen hatten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit war eine etwas schwächere Phase, wo die Löwen dann rankommen konnten auf 12-11, wo auch wirklich glücklich mit in die Halbzeitpause reingehen, und dann in der zweiten Halbzeit aber können sie nicht gegenhalten. Da spielen die Füchse dann auch konsequenter im Angriff, auch wenn sie schon früh Steffen Veth verloren haben aufgrund von einer Verletzung, dass er natürlich gern gegen seinen kommenden Arbeitgeber sich verletzt. Das ist natürlich bittere Ironie des Schicksals. Und so muss man sagen, dass die Füchse das klar gewonnen haben, einen ganz, ganz wichtigen Sieg einfahren, weil sie können ja auch noch in die Champions League einziehen, wenn alles für sie gut läuft. Und die Löwen müssen jetzt noch mal ein bisschen bangen. Sie haben jetzt aber trotzdem so ein einfaches Restprogramm, dass sie eigentlich sich keine Gedanken machen sollten, dass sie die deutsche Meisterschaft noch abgeben sollten, weil jetzt noch ein Auswärtsspiel in Erlangen, dann 3 Spiele zu Hause, wovon Leipzig und Melsungen von den Namen her schwer wirken, aber Melsungen hat in den letzten Wochen auch nicht unbedingt für viel positive Schlagzeilen besorgt, und auch Leipzig in dieser Rückrunde noch nicht die Mannschaft, wie sie in der Hinrunde war. Also von daher sollte nichts anbrennen, zumal die Löwen die letzten 28 Heimspiele der Bundesliga gewonnen haben. Also von daher, es ist nur aufgeschoben, die Meisterparty, aber sie wird kommen auf jeden Fall.
Also die Melsungen, weil du es gerade gesagt hast, dann an diesem Wochenende aber doch ganz gute Schlagzeilen gemacht, 32-21 gegen den HC Erlangen gewonnen. Aber gucken wir nochmal auf die Tabellensituation da vorne, füllen wir das Ganze nochmal mit Zahlen. Also die Rhein-Neckar-Löwen 30 Spiele absolviert, 50-10 Punkte, 2 Minuspunkte besser als die Flensburger, die ein Spiel mehr bestritten haben. Und die Füchse aus Berlin, die stehen mit 30 Spielen, 3 Pluspunkte hinter Flensburg-Handewitt. Da müssen wir mal gucken, wie sich das dann alles reguliert, wenn denn alle Mannschaften dann auch gleich viele Spiele absolviert haben. Wir gucken auf weitere Partien vom Wochenende. Das Duell Melsungen-Erlangen, das habe ich schon vorweggenommen. Gucken wir mal auf das Duell Minden gegen Stuttgart. Stuttgart hat einen Auswärtssieg gefeiert, mit 29-26 in Minden gewonnen. Für die Stuttgarter da unten natürlich ein ganz wichtiger Sieg, aber der Abstieg, der ist gebannt, sowieso schon mitten. Jetzt mittlerweile.
Ja, genau. Mit dem Abstieg hatte nichts mehr zu tun. Es ging jetzt nur noch um die rechnerische Sicherheit, und die haben sich jetzt mit dem Sieg in Minden geholt. Da natürlich war die Freude entsprechend nach dem Spiel sehr, sehr groß. Sie waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und müssten eigentlich mit einer Führung in die Pause gehen, was sie aber nicht hinkriegen, weil die Middener dann so nach 20 Minuten noch etwas aufwachen und dann ihren Stiefel wirklich gut runterspielen können, rankommen können. Und dann geht es auch am Ende dann, wenn man es dann so sieht, dann vielleicht auch mit dem 20-20 durchaus glücklich für beide Mannschaften, aber auch am Ende vielleicht verdient, weil dann in den 10 Minuten dann die Stuttgart etwas den Faden verloren haben, auch in der Anfang der zweiten Halbzeit haben sie nicht gut agieren können dort, haben dort einige Probleme gehabt, sodass mitten noch in Führung gehen konnte, kam dann aber wirklich dann besser ins Spiel rein und konnten dann auch insgesamt sich dann wieder absetzen, haben dann auch auf die 5-1-Deckung der Mittener, wo umgestellt wurden, haben sie gut reagieren können, haben sie immer wieder Lücken finden können und haben auch immer wieder dann über ihren Spielmacher Michael Kraus sie mit verwerten können. Am Ende hatte er 8 Tore, davon waren 7 Meter, war dort auch sehr sicher von der Linie, also hat dort keinen liegen lassen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig dort gewesen. Und am Ende waren die Stuttgarter dann auch zum Ende besser. Sie haben dann 10 Minuten vor Schluss schon eine hohe Führung drin gehabt mit 28-23 und haben es dann in den letzten 10 Minuten zu Ende gespielt. Gerade auch die Minden haben, müssen sich ihre Torquote wirklich dann arbeiten. Das waren zu viele Fehler, die sie dort erlaubt haben. Die Wurfquote bei 55%. Ist zwar eine gute Quote eigentlich, aber war wirklich mehr drin, weil einfach viele klare Chancen noch offen waren. Und wenn man sich mal anguckt, der Torhüter auf Seiten der TVB Stuttgart, Jonas Meyer, 13 Paar, eine Quote von 33%. Also auch er hatte seinen großen Anteil daran, dass die Stuttgarter hier dieses Spiel gewinnen können und sich jetzt damit auch den rechnerisch sicheren Klassenerhalt feiern können. Die mit, da sind ja schon durch. Das heißt, für sie ging es im Endeffekt um nichts mehr. Da geht es nur noch um die Platzierung am Ende, wo sie genau landen werden. Aber Stuttgart, ja, war die Freude groß. Die haben auch im Bus entsprechend gefeiert. Da gab es schon Bilder davon. Also von daher, Stuttgart ist jetzt sicher in dieses nächste Saison in der ersten Liga. Und auch Minden muss sich nicht grämen, auch wenn die Leistung nicht 100% perfekt war. Aber wie gesagt, der Klassenerhalt ist dort sicher und da geht es für diese Mannschaft nicht mehr um viel.
Noch sicher ist der Klassenerhalt nicht für Hüttenberg. Die haben aber am Wochenende einen ganz wichtigen Punkt gefeiert. 24-24 zu Hause gegen den TBV Lemgo haben sie also ein Unentschieden geholt. Und ja, wie sieht's in der Situation jetzt für die Hüttenberger aus? Sind noch Vorletzte, aber zumindest haben sie aufgeschlossen zu den Nicht-Abstiegsplätzen.
Genau, das ist schon mal ganz wichtig, zumal jetzt auch das Heimspiel ansteht gegen VfL Gummersbach. Deswegen kann dieser Punkt sehr, sehr viel wert sein. Sie haben wirklich in der ersten Halbzeit Probleme gehabt, da war Lemming wirklich sehr, sehr gut, war sehr wach, hat sehr gute Lösungen gefunden gegen die 3-2-1-Deckung der Hüttenberger, die sie ja immer wieder spielen konnten, dass sie dort auch schnell absetzen, führten mit 4 Toren auf 5-9, sind sie dort weggekommen. Aber dann haben sie zum Ende der ersten Halbzeit so ein bisschen schleifen lassen, da kam Hüttenberg nochmal ran auf 8-9, dann ging es mit 13-10 in die Halbzeitpause und dann kamen sie auch wirklich sehr, sehr gut aus der Halbzeitpause raus, also viel besser als in der ersten Halbzeit, haben dort viel mehr Tore werfen können, wirkten dort auch sicherer, auch gerade aus dem Angriff war das, aus dem Positionsangriff war das viel, viel besser und auch Lemgo war nicht mehr ganz so stark wie in der ersten Halbzeit, aber hatten halt hinten noch einen guten Torhüter insgesamt gesehen, Piotr Wischumirski, 12 Parane, Quote von 33%, war ein wichtiger Faktor, dass man lange dranbleiben konnte, auch lange führen konnte, aber dann kam Hüttenberg immer besser ins Spiel rein, während Lemgo enorme Probleme hatte, Positionsangriff, Lücken in der Abwehr zu finden und zu einfachen Toren mal zu kommen. Und so kam er beim 23-22 die erste Führung für Hüttenberg ins Spiel rein und konnten dann, kassierten zwar einen Ausgleich, konnten aber nochmal in Führung gehen, hatten dort ein bisschen Glück auch mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung, so zum Beispiel als Teuerkauf den 7 Meter verwirft, dann den Ball sich wiederholen kann und dann aber entsprechend von Rompf, der im Kreis steht, wirklich klar offensichtlich für jeden im Stadion, und ihn behindert und es keinen 7 Meter gibt. Also da haben sie Glück gehabt, kam dann aber mit ein bisschen später in die rote Karte kassiert gegen Matthias Ritschel. War eine richtige Entscheidung, weil Matthias Ritschel rauskommt und der Spieler, der versucht, den langen Pass vom Torhüter zu fangen, foult, und also weil er nicht sehen kann, und das ist in diesem Fall eine laut Regel eine rote Karte. Schomburg kam dann rein und konnte natürlich prompt den 7 Meter abwehren von Christopher Teuerkauf. Dann hat sie noch die Chance auf den Sieg. Hat am Ende noch nicht ganz zugereicht, weil die Abwehr der Lemgo wirklich sehr, sehr gut dort stand und haben es wirklich sehr, sehr gut verstanden gewusst, sich diesen Punkt zu sichern. Für Hüttenberg ist jetzt wirklich viel drin. Sie haben jetzt einen Punkt geholt. Wie gesagt, das Spiel jetzt gegen Gummersbach wird für sie das wichtige Spiel sein. Gummersbach hat hier auch nicht so viel Stärke jetzt bewiesen. Am Donnerstag haben sie ja wirklich sehr, sehr schwach gespielt und ich denke, dass Hüttenberg dort ein Sieg drin ist und wenn sie dieses Spiel gewinnen sollten, dann wären sie schon mal vor Gummersbach und das wäre, glaube ich, schon sehr, sehr viel wert und damit würden sie wahrscheinlich auch nicht absteigen, aber das Spiel müssen die erstmal gewinnen.
Momentan liegen die Hüttenberger aber noch punktgleich, aber hinter den Eulen Ludwigshafen, die sind derzeit 16. haben am Wochenende aber ja die Hütte voll gekriegt, haben in Hannover bei den durchaus auch favorisierten Hannoveranern mit 23-33 verloren.
Ja, genau. Sie haben, sind im Moment noch vorne von Hüttenberger, weil sie das bessere Torverhältnis haben, die bessere Tordifferenz. Gerade in den ersten 20 Minuten hat aber die Eulen sehr, sehr gut gespielt. Also sie haben nur 3 Tore in den ersten 15 Minuten zugelassen, aber haben daraus keinen Profit schlagen können. Haben selbst nur 15 Tore geworfen, das ist dann doch zu wenig. Oder 5 Tore geworfen in den 15 Minuten, so ist es richtig, um sich abzusetzen. Und das müssen sie sich vorwerfen lassen, weil in der Phase war wirklich viel möglich. Da hätten sie schon auf 5, 6, 7 Tore davonziehen können. Und wer weiß, ob dann Hannover so zurückgekommen wäre, wie sie am Ende gekommen sind, wirklich ganz, ganz stark. Haben dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit aufschließen können, ausgleichen können und sind dann auch in Führung gegangen und haben dann mit einer 11:9 Pausenführung etwas das Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie bewiesen, warum sie in Führung gegangen sind. Das war sehr, sehr druckvoll, hatten einen sehr guten Torhüter drinne mit Malte Semisch am Ende 9 Paraden, hat eine Quote von 28%, während auf Seiten der Eulen Ludwigshafen Stefan Hahnemann nur 3 Paraden hatte, eine Quote von 8%. Da hätte man vielleicht mal den Torhüter früher wechseln müssen. Natürlich Peribonio war nicht mit dabei, da war nun der junge Leon Hopplei mit dabei, aus der zweiten Mannschaft, aber wenn der Torhüter nichts hält, dann muss man mal versuchen, noch was zu ändern. Das haben sie nicht gemacht, sie haben auf Hahnemann gesetzt und das hat am Ende nicht funktioniert und dann haben sie dann in der zweiten Halbzeit dann wirklich kaum noch was gegen diese Druckphase gegensetzen können. Da waren die wirklich sehr, sehr stark, die Recken, die haben sie wirklich gut auch umsetzen können und dann hatten eine Phase, wo sie in 8:0 drauf gestartet haben, vom 17:15 zum 23:25, da war das Spiel entschieden. Benjamin Matschke hat nochmal seine letzte Auszeit genommen, aber da war wirklich dann nichts mehr zu holen. Das muss natürlich auch aufpassen. 10 Tore natürlich, das ist schon eine ordentlich hohe Niederlage. Darauf kann es am Ende ankommen. Sie haben aber bisher noch mit das beste Torverhältnis von den Mannschaften, die dort unten drin stehen, mit minus 109 Tor von der Tordifferenz her. Also von daher sehen sie im Moment wirklich noch gut aus. Sie stehen noch vorne, aber sie haben auch kein einfaches Restprogramm. Das heißt, sie müssen jetzt gucken, dass sie noch punkten, weil auf jeden Fall brauchen sie noch einen Punkt. Davon bin ich überzeugt, weil wenn sie jetzt alle Spiele verlieren sollten, dann wird es für sie sehr, sehr schwer werden. Das haben jetzt im letzten Spieltag, wird es wahrscheinlich darauf ankommen, da empfangen sie die HCR lang, für die es dann um nichts mehr gehen wird. Es im Moment 13er Erlang mit 22 Punkten, also dort super gesichert. Und wenn sie dort noch Punkte holen können, was sie wahrscheinlich brauchen, dann wird es wirklich noch ganz, ganz spannend am letzten Spieltag, ob sie sich retten können oder ob sie dann doch wieder runter müssen in die zweite Liga.
Also das wird mit Spannung dann zu verfolgen sein, hier bei uns auch auf meinsportradio.de. Wir bleiben dran am Titelkampf und am Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga, in der HBL hier bei uns in der Sportshow. Und im Juni, da wird es dann auch beim Fußball wieder spannend. Nach absolvierter Fußball-Bundesliga-Saison geht es ja dann mit der WM los in Russland. 14. Juni geht es bei meinsportradio.de dann auch los. Wir berichten täglich in Analysen über die WM-Spiele, aber schon im Vorfeld bereiten wir euch in Kooperation mit den Kollegen von 90plus auf die WM vor. Kick and Rush, so heißt unser WM-Auftritt zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und ab dem 4. Juni bringen wir euch dort Vorberichte, Analysen, Hintergründe täglich neu. Abonniert am besten gleich den Podcast im Podcatcher eurer Wahl unter meinsportradio.de/kickinrush und dann werdet ihr nichts verpassen. Rush übrigens R-U-S-S, also Russia kurz ausgesprochen im Englischen. Den Wortwitz habt ihr sicherlich verstanden, brauche ich euch nicht erklären. Also holt euch die Podcasts zur WM und seid immer bestens im Bilde.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.